Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, gleich mit der Entschuldigung, weil vorige Woche der Podcast ja ausgefallen ist. Bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Omar Sasam.
Guten Morgen aus Wien.
Du flüstert, der glaubst. Und Klaus Eckel.
Auch Entschuldigung von meiner Seite und gute Nacht. Wir zeichnen gerade um 23.37 Uhr auf. Ich glaube, man muss es nicht dazu sagen, man erkennt es an unseren müden Augen.
Ja. Und deswegen muss ich so leise sein, weil sonst wecke ich die ganze Familie und alle sprechen mit beim Podcast. Hört sie mich trotzdem gut genug?
Gut. Ja, wir hören dich, ja.
Sehr gut.
Musst du jetzt die ganze Zeit flüstern?
Ja, ja. Ich sage einfach nichts.
Also vorige Woche ist er ausgefallen, weil wir es einfach aufgrund der, weiß nicht, wie ihr das seht, Hysterie, die jetzt herrscht. Man muss sofort von 0 auf 100 ins Leben gehen. Ja. Was wir eigentlich gerne tun und auch Riesenspaß macht, aber es hat dazu geführt, dass wir tatsächlich letzte Woche keinen Podcast zusammengebracht haben. Ist das nicht ein bedenkliches Zeichen?
Ja, wie geht's euch mit eurer Zeit? Meine Frau und ich haben jetzt, wir kommen zu überhaupt gar nichts mehr. Meine Frau hat sich jetzt bei mir einen Arzttermin ausgemacht, dass ich was rausschneide, dass wir wenigstens zum Reden kommen, währenddessen das Blöde war, nur es war Entfernung in Narkose. Aber ich habe all meine Standpunkte total gut durchgebracht. Aber es hat sich an alles erinnern.
Zum ersten Mal.
Ja. Ja, war das wegen der Hysterie? Ich weiß nicht, warum ist es letzte Woche ausgefallen? Ich glaub echt, dass wir suchen die Schuld wieder im Außen. In Wahrheit ist es unser völliger Koordinationswahnsinn. Man müsste, nicht nur die ÖVP hat die hat ja sehr einfache WhatsApp-Chats, aber wir haben auch sehr seltsame WhatsApp-Kommunikationen, wo jeder eine andere Uhrzeit reinschreibt, wann wir uns treffen virtuell und jeder schreibt dann drunter nochmal passt.
Und das heißt, ohne es zu lesen nämlich.
Ja, ohne zu lesen schreibt jeder unter seiner vorgeschlagenen Uhrzeit passt und ja, das kommt dann heraus, dass dann der eine um 1 Uhr Skype schaltet, der andere um 4 nachmittags und der dritte von uns ruft um 0 Uhr alle anderen wiederum an.
Ich habe da geschrieben, ich liebe mein Skype.
Ich liebe mein Skype. Nein, aber also heute ist es ja schon wieder passiert. Ich habe heute übersehen, ganz einfach, überhaupt das Ganze, den ganzen Chat übersehen. Ich bin nämlich jetzt wieder so, also eine Zeit lang habe ich jetzt ununterbrochen das Handy neben mir gehabt. Und jetzt ist es schon wieder so, dass ich es eher herumliegen lasse.
Du hast während der Pandemie sicher mehr telefoniert als jetzt nach der Pandemie, oder?
Also ja, ja, definitiv, ja.
Ist es schon definitiv, nach der Pandemie?
Ja. Ja. Auch nach der Pandemie ist immer vor der Pandemie.
Das ist so das ist ein schöner Titel. Das finde ich ist der Titel für heute. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie, muss man gerne sagen.
Ja, das ist ein sehr guter Titel.
Ja, zumindest das ist geklärt. Aber wie geht's euch? Ich komme ja gerade aus Linz. Ich war da am Schlossberg. Es war sehr schön. Es waren sehr viele Leute. Und plötzlich halt kurz vor Ende, also da war ich wirklich in der Schlusssequenz. Es haben noch genau 70 Sekunden gefehlt zum Ende. Hat es zum Schütten begonnen. Es war so ein Sturm. Und die Leute sind aufgestanden. Und der Regen hat mir echt den Schluss versaut, aber das Lustige am Regen war, der hat irgendwie mitgespielt, weil der hat nach 1,5 Minuten sofort aufgehört, da war dann wieder überhaupt kein Regen mehr. Und sind die Leute wieder zurückgekommen, aber alle im Poncho, ohne Regen.
Und da warst du dann wieder weg.
Und sind da vor meiner Bühne gestanden, weil die war leicht überdacht. Also ich bin mir dann ganz kurz vorgekommen wie ein toller Star, der die Groupies vorne vor sich schart. Aber leider war das doch nur regenbedingt oder hysteriebedingt, kann man sagen. Aber kurz habe ich jetzt gewusst, wie sich Tom Jones und in der Blüte seines Schaffens gefühlt haben muss. Aber es waren sehr viele Damen vorne. Also ich war wirklich freudig erregt.
Dem Tom Jones schön gesagt, hat man ja. Auch das ist ein schöner Titel, freudig erregt.
Tom Jones hat mir ja tatsächlich die Damen haben ja ihre Unterwäsche. Was ist jetzt passiert, Oma?
Ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, es ist das, Du hast von Regen gesprochen und bei mir ist irgendwas eingeschlagen.
Es ist irgendwas
eingeschlagen. Drei Brillen-Etuis ist runtergefallen und ich habe aber nur eine Brille. Niemand weiß, warum ich drei Brillen-Etuis habe. Jedes Mal, wenn ich es zum lange Geschichte.
Sehr lange Geschichte.
Tom Jones. Von Tom Jones.
Redst du lieber über Tom Jones.
Wie sehr würden wir uns freuen, wenn uns tatsächlich Damen Unterwäsche auf die Bühne werfen?
Ja, es kommt davon aus welcher Generation. Also ich habe ja auch schon mal Unterwäsche von der Oma auch schon mal bekommen. Als das war sehr
wirklich,
ja, da hat mir jemand die Unterwäsche ihrer Großmutter zukommen lassen, weil die meint, dass sie mich für die Oma findet mich extrem anziehend und hätte vor angeblich vor 70 Jahren hätte sie mich wäre ich in ihr Beuteschema gefallen und hat mir
halt sofort vernascht.
Die Unterwäsche von der Großmutter geschickt.
Vor 70 Jahren hat sie dich in ihren Podcasten eingeladen. Nein, das war ich in Wirklichkeit. Ich habe dir meine Unterhose auf die Bühne geworfen und es war in Wirklichkeit war es Omas Unterwäsche.
Weißt du, was schade ist, dass Unterwäsche kein Boomerang ist? Das heißt, dass wenn sie, dass sie wieder zurück dem Werfen ins Gesicht fliegt. Damit du mal weißt, wie die
Richtung. Nur bei Unterwäsche mit, nur bei BHs mit Bügel.
Also, man muss ja eins gestehen, meine Damen und Herren, bei uns im Kabarett, ich weiß, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es ja so, bei mir ist es so, dieses ganze Groupie-Wesen und dieses ganze, diese wahnsinnigen Fans, die also da jetzt scharenweise sich in uns verlieben und mit uns alle möglichen Sachen machen möchten, das gibt es ja beim Kabarett nicht.
Ja.
Es ist das Gegenteil. Bei uns gibt es das Gegenteil von Groupies, weiß nicht, wie man das nennen kann. Fans. Die wollen eine begrenzte Zeit mit uns verbringen. Aber es ist ganz klar, die Zeit muss begrenzt sein. Aber die ist dann schön.
Ich war jetzt sehr lange mit einem Techniker unterwegs, da ist er immer mit meiner Zuschauerinnen heimgefahren und ich habe einfach immer den Hotenzimmerstößel gegeben.
Vielleicht hat er einfach nur langsamer gesprochen und ihnen die Witze fertig erklärt, Klaus.
Also diese überbordende Liebe wird uns ja nicht entgegengebracht.
Ja, macht ja nicht. Das heißt, wir sublimieren. Ich habe es ja mal in einem Programm in Günter Leiner drinnen gehabt, das ist immer sehr lustig gemacht. Aber ich habe mich lange mit Sublimierungstechniken beschäftigt. Das heißt, im Buddhismus sublimiert man jetzt seinen sexuellen Drang in geistigen Ergüssen. Das heißt, da gibt es eine Technik, die stimmt, da gibt es ein Buch darüber. Im Programm erwähne ich es und keiner glaubt mir, dass es gibt. Das nennt man die Hodenatmung. Da atmet man so lange in den Hoden rein, bis die ganze sexuelle Kraft, die im Hoden drinnen steckt, im Gehirn ankommt und sich in einem kreativen Guss manifestiert. Das heißt,
das nennt man normalerweise Y-Chromosom, was du gerade beschreibst. Aber ja, sag weiter.
Ja, das heißt, es gab ja auch italienische Künstler, ich glaube sogar, ich weiß nicht, Michelangelo, aber einer von Raffaella, die haben auch von der Hodenatmung geschwärmt oder von der Möglichkeit, dass man diese Sexualität zurückhält und sie in ein kreatives Werk schafft. Also ihr könnt jetzt mal probieren, ich möchte euch beiden das vorschlagen, ein Jahr keine Sexualität zu haben und dann mit dieser Energie ein Kabarettprogramm zu schreiben und da wird sich auch der Hader dann warm anziehen können.
Du, aber du hast von Sublimation gesprochen, Klaus. Ich kenne das ja nur, bitte kannst du das kurz erläutern für unsere physikalisch Gebildeten. Sublimation kenne ich ja nur als den Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand, ohne dabei in den flüssigen Zustand zu gehen. Was heißt sublimieren bei dir?
Ich glaube, sublimieren in dem Zusammenhang heißt übertragen. Also übertragen.
Übertragen, okay.
Ja, gut zu wissen. Also bei mir funktioniert es umgekehrt sehr, sehr gut. Also ich kann aus jedem kreativen Gedanken eine sexuelle Handlung ableiten. Der Weg geht schon einmal. Aber glaubst du, hast du das jemals probiert? Also hast du jemals probiert, asketisch zu leben und dann die sexuelle Energie in irgendwas Kreatives?
Nein, ich habe das mit großer Faszination gelesen. Ich kann es dir sogar borgen. Es ist wirklich, da geht's wirklich, es sind nur 120 Seiten, die gehen darüber, wie du die, der beschreibt wirklich so einen Mönch, wie man diese Sublimierung schafft und wie man auch in den Hoden hineinatmen muss. Muss ganz tief in seinen Hoden hineinatmen.
Soll ich dir,
Ja. An dieser Stelle für alle Zuseherinnen und Zuseher, die einen Leistenbruch haben, bitte das mit Vorsicht zu genießen. Und Nia, ich glaube, dir darf ich gratulieren zum sogenannten Nervus Vocalogenitalis, der alle genitalen Gedanken zu Verben fabrizieren kann und umwandeln kann. Aber man sagt auch vielen Männern nach, dass sie ausschließlich aus einem Nervus Oculogenitalis bestehen, der das Auge mit dem Hoden verbindet, wenn wir schon bei der Atmung sind. Aber sehr spannend, sehr schön. Ich glaube, wir können somit sagen...
Podcast heute die Uhrzeit. Es ist
absolut. Aber du, ich meine, jetzt müssen wir kurz gendern. Was macht man, wenn man keinen Hoden hat? Und ist das Pendant dazu die Eierstockatmung?
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Frauen müssen ja. Darf ich da was Lustiges erzählen? Heute habe ich mit meinem Techniker in Oberösterreich, mit dem Wolfgang, was Lustiges gemerkt. Wir haben uns einfach. Das Gendern ist immer ein Riesenproblem bei zusammengesetzten Hauptwörtern. Also dass je mehr Hauptwörter zusammenkommen, umso schwieriger wird es zu gendern. Und heute haben wir überlegt, was ist das schwierigste Wort zu gendern? Und dann sind wir im Moment, unser momentaner Stand, weil wir haben nur 10 Minuten darüber nachgedacht, ist Bürgermeister, Kandidat, Stellvertreterin. Nein, Bürgermeister, Stellvertreter, Kandidat. Genau, Bürgermeister, Stellvertreter, Kandidat. Würde man das nach den jetzigen Genderregeln gendern, müsste es heißen Bürgerinnen, Meisterinnen, Stellvertreterinnen, Kandidatinnen.
Ja.
Du musst jedes Substantiv musst du einzeln gendern. Das heißt, Vierfach-Genderer.
Vierfach-Genderer.
Also ich glaube, das ist schon eine massive... Aber so nenne ich mein neues Programm, glaube ich.
Vierfach-Genderer.
Meisterinnen, Meisterinnen, Stellvertreterinnen, Kandidatinnen.
So. Wobei, Bürgermeister, ist ja, da reicht es ja, glaube ich, Bürgermeisterin. Bürgerinnen, Meisterinnen musst du ja. Das ist schon eins, ist eine Fleißaufgabe, möchte ich fast sagen.
Ja, aber die mache ich doch gerne. Bürger, warum es gibt eine Bürgerin? Bürgerin, Meisterin, Stellvertreterin, Kandidatin. Also das muss man
stimmt alles. Eigentlich. Ist eigentlich logisch, weil wenn ich sage Bürgermeister, dann schließt das ja die Bürgerinnen aus. Das ist ja dann
total.
Die Meisterin.
Wahnsinn. Also das, was du da einbildest gerade mir, das ist unvorstellbar. Ich habe gerade, du bist aufgeklärt. Entschuldige, wo waren wir?
Bei der Uhrzeit.
Es ist urspät, Uhrzeit. Ja, was ist, haben wir als Thema vorgenommen eigentlich?
Ja, das Thema war heute das war ein Vorschlag von mir. Ich habe mir da Gedanken gemacht, was wäre, wenn wir keine Zeitmessung hätten. Ich möchte einen Gedanken voranschicken, folgendes. Es gibt ja sehr viele Formulierungen zur Zeit. Man kann die Zeit immer sparen, investieren. Man soll sie nicht verschwenden. Am schönsten finde ich immer im Skisport, wenn man heißt, er lässt die Zeit liegen. Das heißt, die liegt dann irgendwo auf der Skipiste herum und fährt weiter. Es gibt sehr viele komische Formulierungen. Und ich habe mir überlegt, was wäre überhaupt, wenn die Zeit nicht wäre, wenn man eine andere Zeitmessung hätte. Zum Beispiel nicht, es ist um 12 Uhr Mittag, sondern wenn dreimal der Magen knurrt, ist Mittag. Oder, ja, das wäre eigentlich eine biologische Zeitmessung. Oder in einer Diskothek, wenn ich fortgehe, bleibe ich noch 3 Absagen lang, bleibe ich noch dort. Also wenn ich mich frage, wie lange bleibst du jetzt heute?
3 Absagen.
Ja, 3 Absagen bleibe ich noch. Ist das auch eine Zeitangabe, zu sagen, ich bleibe noch 1 Stunde?
Also stell dir vor, du bist so ein schlechter Kabarettist, dass du dir vornimmst, du bleibst nur noch 2 Abläuse und es dauert 4 Stunden.
Ja, wie lange dauert das Programm? 2 Abläuse lang. Du überlegst das sehr genau.
Das ist total schade. Das heißt, die guten sind ganz kurz.
Ja, aber im Österreichischen ist es ja eher, wenn man fragt, wie weit ist es noch St. Pölten, sagt ja der Wiener drauf 1,5 Stunden. Und gibt ja, also die Zeit ist ja auch eine Längenangabe im Wienerischen.
So wie Lichtjahre, meinst du?
Ja, so wie Lichtjahre stimmt. Eigentlich. Ich meine, das Interessante ist ja an dieser Frage, bei der Zeit, was messen wir da eigentlich? Zeit ist es ja, Zeit gibt es ja eigentlich nicht. Also Zeit ist nicht etwas, was existiert.
Doch, Zeit ist definiert als die Veränderung von Zuständen.
Ja genau, aber Zeit selber gibt es nicht. Also wenn es keine Zustände gibt, die sich verändern, gibt es auch keine Zeit.
Ja richtig, aber das heißt ja nicht, dass es keine Zeit gibt. Nur weil sie gemessen wird. Veränderung der Zustände gibt es sie ja trotzdem.
Nein, aber sie existiert, die Zeit existiert an sich für sich, ist die Frage, ist nicht geklärt, ob die Zeit für sich ein Universum, das komplett leer ist mit nicht einem einzigen Atom, da gibt es wahrscheinlich auch keine Zeit, da kann es keine Zeit geben.
Richtig, solange es keine Veränderung gibt, genau. Aber sobald es eine Veränderung gibt, schon. Aber das würde ja auch heißen, es gibt keinen Abstand, weil ist ja definiert als die Summe der Länge aneinandergereihter Atomkerne.
Die Zeit, genau, ist ja nach Protonen. Dem Urknall entstanden. Protonen, genau. Nach dem Urknall entstanden. Und solange das Universum sozusagen kleiner war als ein Elementarteilchen, hat es auch keine Zeit gegeben, weil sich nichts irgendwo hinbewegen konnte.
Aber ich finde es viel schöner, wenn ich sehe, in der Bibel am Anfang war das Licht, sondern am Anfang war die Stoppuhr.
Mhm. Anfang war die Couch.
Aber ist es nicht so, das ist eigentlich ziemlich trostlos, das müssen wir schnell jetzt behandeln, bevor es in Richtung was Tröstendes geht, dass das Universum irgendwann einmal, wenn alle Teilchen ihre Wärmeenergien ausgetauscht haben, einen Wärmetod stirbt oder den Kältetod.
Ja, vielleicht, das weiß man nicht. Wahrscheinlich.
Wenn alles gleich warm ist, dann ist aus.
Darf ich eine Bemerkung stellen, die ich total spannend finde? Das hat jetzt nichts mit dem Universum zu tun, aber was die Zeit, allein, dass wir sie messen, eine Auswirkung haben. Ich habe einmal gelesen, das habe ich in 2, 3 Artikeln gelesen, das dürfte so halbwegs stimmen zumindest, dass die meisten Babys um 4 Uhr früh auf die Welt kommen. Da gibt es eine Statistik. Wann kommen Babys auf die Welt? Und da ist so in den frühen Morgenstunden zwischen 3 und 4 ist weltweit ein ganz großer Schwerpunkt, wo Babys auf die Welt kommen. Das ist recht interessant, man weiß nicht immer genau warum. Der Tod kommt meistens um 5 Uhr früh. Also wenn du 5 Uhr überlebst, ist es gut für dich. Also du musst so zwischen 4 und 6 sollst du ein bisschen mit Panik im Bett legen, weil dazwischen könnte was passieren. Jetzt habe ich mir oft gedacht, wie ich das gelesen habe, weil das habe ich schon mehrfach gelesen, ist, was ist, wenn wir keine Zeitmessung hätten? Dann wüsste ich ja gar nicht, oder wer weiß dann, wann 5 ist, oder warum kommt dann um 5 der Tod? Also warum, also das ist doch interessant, nur weil wir diese Messung
haben.
Ja, du kannst es, man kann sich orientieren an den Damen und Herren, die Kinder haben, weil Kinder Pseudokop zwischen 0 und 2 Uhr in der Früh kriegen. Und deswegen könnte man es an den Kindern mit Pseudokop messen. Und der Grund dafür ist der geringere Cortisolspiegel. Der körpereigene Cortisolspiegel ist um Mitternacht, was ich weiß, am geringsten. Und anhand dessen, glaube ich, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass besonders viele Kinder um 4 Uhr in der Früh auf die Welt kommen und der Tod besonders oft um 5 Uhr in der Früh ein. Das wusste ich aber gar nicht, mit 5 Uhr in der Früh.
Weißt du, warum wirklich? Ich glaube, weil die Babys wissen, da gibt es den Nachttarif für die Ärzte wahrscheinlich, wenn sie da um 4 Uhr früh und um sein Gehalt aufzufetten, kommen sie bewusst.
Du meinst, aber das heißt, du glaubst, dass Sonderklasse-Babys zu einer anderen Zeit krank werden als allgemein.
Das werde ich gerne mal messen. Das ist meine nächste Verschwörungstheorie. Aber wisst ihr, was am Gedanken interessant ist? Das, was ich euch frage, der spannende Gedanke, wir haben keine Zeit, ist eigentlich viel interessanter als das Alter. Wenn du kein Alter hast, dann wenn du keine Zeitmessung hast, dann weißt du nicht, wie alt du bist. Das heißt, du wüsstest eigentlich nicht genau, wann bist du in der Pubertät, wann bist du in der Midlife-Krise. Du weißt auch nicht, wann gehst du in die Pension. Du weißt, was würde das eigentlich mit dir auslösen? Weil wir ändern unser Leben total stark danach aus, dass wir eine gefühlte Restlaufzeit haben. Das heißt, jeder von uns weiß jetzt, okay, 30, 40 Jahre geht's noch, dann ist aus. Wenn du das nicht wüsstest, würden wir dann noch mehr verschieben oder wären wir vielleicht noch panischer, wenn wir glauben, vielleicht glauben wir schon als 20-Jährige, vielleicht bin ich schon 70. Also erstens schreibe ich dann an den Staat gleich einen Antrag mit 20, ich bekomme bitte eine Pension. Weil ich bin gefühlte 70. Die andere Frage ist, oder es hat einen irrsinnigen Vorteil, weil das Alter zu wissen, stresst uns enorm. Findet Sie das auch?
Na, prinzipiell natürlich schon, ja, weil du natürlich dann anfängst zu rechnen. Du würdest, wenn wir die Zeit nicht hätten, also wenn wir das nicht vielleicht wäre interessant zu wissen, ob es mal eine Kultur gab, wo das überhaupt nicht eine Zivilisation gab, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wobei man dazu sagen muss, Geburtstage zum Beispiel hat es ja auch früher nicht gegeben, sondern nur Namenstage, weil man eben nicht genau wusste, nicht genau gemerkt hat, wann wer geboren ist, bis man das dann kirchlich aufgeschrieben hat. Aber ich glaube natürlich, die Zeit, also ich frage mich oft, ich schaue auf die Uhr und denke mir eigentlich, für was habe ich jetzt auf die Uhr geschaut? Was habe ich davon, dass ich weiß, dass es 2:30 ist?
Geht es eigentlich so, dass ihr oft zufällig am gleichen, also zur ziemlich exakt gleichen Zeit auf die Uhr schaut? Seine Lieblingsuhrzeit, wo ihr immer schaut? Ich habe das immer, es ist 10.24 Uhr bei mir, es ist exakt
10.24 Uhr. Ja, und ich schaue oft, wenn ich mal schon Hunger habe und denke mir, es muss doch schon 7 sein, es muss doch schon Abendessen geben, dabei ist es 4, obwohl ich schon so einen riesen Hunger habe.
Ja. Ja gut, aber eigentlich, was ihr da beschreibt, ist ja etwas, was wir ohnehin haben, weil wir haben zwar die retrospektive Zeitrechnung, dass wir sagen, ja, wir sind geboren vor 32 Jahren. Und was wir aber nicht haben, ist die Prospektive. Wir haben ja keinen Countdown, der uns sagt, noch 22 Jahre, 16 Wochen und 4 Stunden. Und somit ist es meiner Ansicht nach eh so, dass jeder Tag, das ist jetzt nichts Besonderes, aber jeder Tag ist ohnehin einer ohne Zeitrechnung, weil es kann einer von weiteren 6.000 sein und es kann auch einer von nur noch 2 sein.
Oder von einer.
Und vor allem den Großteil der Menschheitsgeschichte haben wir ohne Uhren gelebt.
Ja.
Die Uhren gibt es ja erst so, also diese Taschenuhren und so gibt es, glaube ich, erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Mhm. Davor sämtliche großen Zivilisationen, das Persische Reich, die Ägypter, die Inkas, die haben alle ohne Uhren gelebt.
Also ich meine, alles angegangen. Das Persische Reich, was nicht, wie es dir geht, weg ist dann hier.
Weg ist dann hier, ja, jetzt ist er gut. Sorry.
Da ist er wieder. Ja, ich meine, Nia, jetzt habe ich gerade die Richtung die Frage in die persische Richtung gestellt. Wie geht's dir mit der Zeitrechnung? Spürst du es nicht auch? Ich sage es dir ehrlich, jetzt ganz wirklich im Ernst, das Orientalische bei mir macht schon aus, dass ich mich natürlich oft echt nur grob an der Helligkeit des Tages orientiere.
Ja, natürlich. Das ist was absolut Orientalisches, dass man nicht so genau auf die Uhr schaut. Das ist zum Beispiel auch, wenn man sich persische Familien verabreden. Um 17 Uhr ist es unhöflich, wenn du um 17 Uhr schon da bist.
Nein, du darfst auf keinen Fall pünktlich sein.
Nein, das ist unhöflich, wenn du um 17 Uhr
schon da bist. Macht ihr das auch, dass ihr zu einer Einladung auf keinen Fall hungrig kommt?
Natürlich, aber das mache ich aus Sicherheitsgründen.
Aber der Gastgeber muss den Gast dazu zwingen, so viel zu essen, bis ihm fast schlecht ist, oder?
Ja, genau, ja.
Aber der Gast geht vorher noch, also wir gehen vorher noch zu McDonald's, wenn wir eingeladen sind, und fressen uns die Wampe voll, damit wir höflicherweise sagen, nein, nein, danke, quasi ab dem ersten.
Weißt du, was ich mich manchmal frage bei so Einladung? Ich mache das ja ganz selten. Also ich habe wirklich Angst, dass die Leute nicht kochen können. Und der Großteil der Leute können wahrscheinlich auch nicht wirklich kochen, weil sie es ja nicht oft machen. Und ich frage mich zum Beispiel, darf man, wenn man eingeladen ist, wo? Darf man sich sein eigenes Essen mitbringen?
In einem Sack?
Nee, das geht mit dem ganz einfachen Trick, dass du Unverträglichkeiten hast.
Ah ja.
Dein Essen schmeckt hervorragend, aber tut mir leid, Gluten geht nicht, Fructose geht nicht, Laktose geht nicht, Molchdose geht nicht. Und übrigens bin ich ein Veganer, ja. Und du kommst dann mit irgendeinem Brei daher.
Ja, aber du wolltest ja sagen, ob das dann nicht auf.
Ist der Lungenbraten püriert? Was halt keiner.
Eigentlich eine schöne Ausrede. Entschuldigen Sie, ich habe eine Hydrogenintoleranz.
Eine was?
Eine Hydrogenintoleranz.
Und damit kommst du durch, ja.
Na, also ich glaube, dass das Leben natürlich, wenn man nicht dauernd auf die Uhr schaut und nicht irgendwelche Termine hat, beziehungsweise wenn man Termine hat, wie haben sich die Leute früher verabredet? Die haben sich ja verabredet, wir treffen uns, wenn die Sonne am höchsten steht.
Ja, ja, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Das ist ja oft, das ist aber oft gefühlt, Sonnenuntergang ist ja oft eine Stunde, bis das fertig vorbei ist.
Genau.
Das war ja auch, aber ich sage das ja auch im Programm, früher war ja auch, wenn du in der Jugend bist, hast du wahnsinnig viel Zeit. Ich kann mich erinnern, wir haben uns oft gesagt, wir treffen uns am Donnerstag am Schottentor und dann war ich halt die ganze Zeit dort und irgendwann ist der andere gekommen. Heutzutage ist es 2 Minuten zu spät.
Ich habe oft so einen Typen gesehen, der ist ewig dort gestanden, was das tut.
Muss der Klaus böse sein.
Das war ich. Aber jetzt, wenn ich im Alter, denkst du, ich habe so wenig Restlaufzeit, ich rufe nach 2 Minuten sofort, wer nimmt sich jetzt einen Tag Zeit, auf den anderen zu warten? Das ist Luxus.
Ja, vor allem auch, dieses Sinnlose, das habe ich im Programm auch gesagt, dass diese sinnlosen SMS, die man sich dann eben schickt, wenn man um 17 Uhr einen Termin hat und dann schreibt er um 16.58 Uhr, bin gleich da. Mhm. Und solche Sachen. Ja.
Das ist noch lustiger, wenn um 16.58 Uhr schreibt, 2 Minuten noch.
Ja, 2 Minuten noch, dann bin ich da.
Aber weißt du, was schön wäre, wenn ich wüsste, wenn diese ganzen Klischees gegenüber alten weißen Männern gibt es nicht. Wenn keiner wüsste, wie alt wir sind, gibt es keine alten weißen Männer. Keiner könnte mir uns schimpfen, der alte Depp. Ja, das ist alles unmöglich, wenn wir unser Alter nicht wissen. Es gibt eine unglaubliche Altersdiskriminierung auch heutzutage. Ja, und wenn du es nicht weißt, ja, wenn du nicht wüsstest, das wäre, ich glaube, es wäre es wäre auch für dich angenehm. Du könntest dich aufführen wie ein 7-Jähriger und man könnte dir nicht übel nehmen, aber vielleicht bist du wirklich 7. Man weiß es nicht. Du kannst es einfach behaupten. Du kannst dich immer auf den Boden schmeißen. Du kannst dich in deinem Alter, in deinem jetzigen Alter bei der Supermarktkasse, wenn du irgendein Produkt, wenn das aus ist oder weil es zu teuer ist, kannst du dich neben die Supermarktkasse werfen als 60-Jähriger und sagen, wie ein 4-Jähriger und sagen, ich will das haben oder ich will den Rabatt oder ich will das ohne Jö-Karte bezahlen und schmeiß mich neben die Supermarktkasse. Weil keiner kann sagen, in deinem Alter darf man das nicht mehr, weil keiner wüsste, wie alt du bist. Und das fände ich einen interessanten Gedanken, dass dieses Alter uns wahnsinnig viele Einschränkungen gibt und die Kindheit uns irrsinnig viel Freiheiten ermöglicht.
Das ist absolut richtig. Ich finde überhaupt dieses Verhalten, dass man sich einfach auf den Boden schmeißt und mit den Fäusten trommelt, wenn man was will, überhaupt sehr sinnvoll. Ich würde das... du möchtest mit deiner Frau schlafen und sie sagt nein und du haust dich am Boden und sagst, du bist aber so schön, ich will aber mit dir schlafen. Das ist eher zum Erfolg.
Bei Kindern sagt man ja dann sofort, wenn du jetzt gleich aufhörst, dann kriegst du das. Vielleicht sagt dann die Frau, wenn du jetzt sofort aufhörst zum Trommeln, dann schlafe ich mit dir.
Aber nachdem wir ja nichts berechnen an Zeit, kann man auch nicht mehr sagen, ich zähle bis 3, sondern du sagst einfach nur, ich zähle.
Ich zähle. Ja, stimmt. Aber eine interessante Frage ist, an die ich auch oft denke, was sagt sie dazu? Warum vergeht die Zeit im Alter schneller? Es ist doch so. Die ersten 20 Jahre sind ziemlich langsam dahergekommen, ja, aber ab einem gewissen Alter, ab dem 40er bei mir war das, denke ich mal, also jetzt spult die Jahre sich so dahin. Warum glaubt sie, ist das so?
Das ist wegen der Schmerzen, die du hast ab dem 40. Lebensjahr und da verdrängst du die Tage mit Schmerzen so sehr, dass die Zeit einfach schneller vergeht. Du sagst, diese Zeit mit Rückenweh. Und deswegen zählst du die Zeit, wo du weniger Schmerzen hast und die vergeht natürlich dementsprechend, weil es sind nur 1,5 Stunden pro Tag.
Subjektives Zeitempfinden.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ja auch das Wunderbare, dass wir das ja total unterschiedlich empfinden. Also die Vorstellung, die zum Beispiel uns so kurz vorkommt, weil wir uns so toll finden, kommt dem Publikum urlang vor. Du denkst so, heute habe ich nur 2x1 Stunde gespielt und die unten denken sich, da 2x60 Minuten, das war Wahnsinn.
Aber was kommt euch zum Beispiel besonders kurz vor? Das wäre doch ganz spannend. Wo vergeht die Zeit besonders schnell? Und wann kommt es einem so vor, als wäre es... Es ist ja oft so, dass du sagst, das war wie eine Sekunde.
Von A bis also zum Beispiel, wenn ich eine Frau zum ersten Mal küsst, ist diese Minute unglaublich schnell vergangen, wenn der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung bei mir macht. Und ist eine Minute eine gefühlte Ewigkeit. Und beides hat was mit dem Mund zu tun, in Wahrheit. Und aber es ist unvorstellbar, wie unterschiedlich das Zeitempfinden zwischen Kuss und Wurzelbehandlung ist.
Ja, wobei ja überhaupt nicht. Der erste Kuss und auch der erste sozusagen Geschlechtsverkehr, das kommt einem ja auch vor, als es vergeht ja wahnsinnig schnell.
Ist auch meistens
so. Also alle Dinge, die aufregend und schön sind, vergehen schnell. Alles, was scheiße ist und mühsam ist, dauert.
Ja, aber da möchte ich kurz, weil ich vorher gefragt euch, warum die Zeit im Alter schneller vergeht. Und ich habe ein Buch von einem Zeitforscher gelesen, der hat beschrieben, da fand ich zwei Sachen sehr spannend. Die eine Sache, die er gesagt hat, ist, sie vergeht deswegen im Alter schneller, weil wir in Alltagsroutinen sind. Wann vergeht eine Zeit langsam? Wir kennen das manchmal, wenn wir irgendwo woanders hinfahren, wo wir was Neues sehen, in ein völlig unbekanntes Land. Da streckt sich die Zeit ein bisschen aus, gefühlt. weil wir dauernd neue Eindrücke haben. Wir haben aber einen sehr routinierten Alltag, da passiert alles gleich. Also das heißt irgendwie, wenn wer von einer Weltreise kommt, dann kann der dir 4 Tage lang erzählen, was er alles erlebt hat. Dann fragt er dich gleichzeitig umgekehrt, na, was war bei dir Neues? Und du sagst, ja, ich habe die Reifen gewechselt. Und es ist sehr bescheiden dann in Wahrheit. Und dieser mangelnde Erleben, dieses weniger Erleben, lässt die Zeit schneller vergehen. Und was auch noch spannend ist, kleiner Beistrich, ist, wenn uns ein Glas runterfällt oder wenn du mit dem Auto, da kannst du jetzt nicht mitreden, hier einen Autounfall hast, dann wird die Zeit plötzlich, dann wird sie ganz langsam, da erlebst du das in Zeitlupe. Das heißt, also beim Autounfall ist es ja so eine Nahtoderfahrung, sagt man, die man macht, ja, da vergeht die Zeit total langsam. Da kannst du jeden Griff kannst du nachher, also als du noch bei Bewusstsein bist, kannst du dann ganz genau dich erinnern. Ja? Ich habe mir dann schon oft überlegt, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, sollte man seinem Leben sehr viel Nahtoderfahrungen gönnen, damit die Zeit möglichst langsam vergeht. Ja, aber es ist spannend, oder? Kennst du das, wenn Gas runterfällt?
Ja, absolut. Ja, natürlich. Also Mir ist mein Handy in die Badewanne gefallen.
Ja.
Und von dem Moment, wo es mir aus der Hand gefallen ist, weil wir ins Wasser waren, das müssen gewesen sein 3-4 Stunden. weil das Gehirn plötzlich diese Information anders sortiert irgendwie oder anders verarbeitet natürlich. Mhm. Weil du auf Aufmerksamkeit bist. Zeit empfinden, also dieses Zeitvergehen ist ja total subjektiv. Und weißt du, was mich am meisten fasziniert eigentlich, ist, dass es ja eine objektive Zeit, die gibt es nicht, weil die Zeit ist abhängig von Geschwindigkeit. Das heißt, die Zeit vergeht auf unserem Planeten deshalb so, wie sie vergeht, weil der Planet mit seiner ganzen Milchstraße in einem gewissen Tempo durchs Universum fliegt.
Alter Bruder, ich verstehe total, was du sagst.
Nein, das ist tatsächlich so.
Bruder, nein, wirklich. Ich schwöre, wenn der Planet so durch die Milchstraße geht, weißt du, dann vergeht von der Zeit.
Die Materie bewegt sich durch den Raum. Und desto schneller sie sich bewegt, umso langsamer vergeht die Zeit.
Ja.
Das ist die Relativitätstheorie aus. Das ist tatsächlich so. Sie haben zwei Uhren. Eine Uhr ist auf der Erde geblieben und eine Uhr hat die Erde umkreist. Und die Uhr, die Erde umkreist hat, ist tatsächlich um eine, weiß ich nicht, Milliardstel Sekunde natürlich, weil es ja die Beschleunigung. Ja,
wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist der einzige Grund. Die einzige Erklärung ist, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen konstant ist. Und deswegen geht sich's nur damit aus, dass die Zeit für den, der sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt, langsamer vergeht.
Das ist Bruder, verstehst du doch.
Ja, aber Alter, ich schwöre, so wie du Milchstraße gesagt hast, Bruder, ich war voll in deiner Milchstraße.
Aber wisst ihr, was lustig ist? Solche Redewendungen wie die Zeit vergeht wie im Flug, habe ich auch noch nicht verstanden, weil wenn ich fliege, vergeht die Zeit furchtbar langsam.
Du meinst,
das ist doch absurd. Du checkst
das ist aus der Pionierzeit, verstehst du? Das ist aus der Pionierzeit, das am Anfang war von Wien.
Das ist nur, wenn du Pilot bist, weil du währenddessen schläfst.
Wenn du von Wien nach, nach Paris mit der Kutsche, weiß nicht, 5 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung, 3 Wochen wahrscheinlich, von Wien nach Prag 3 Tage, ne?
Mhm. Mit 4 Überfällen.
3 Tage mit 4 Überfällen.
Völlig zerfetzt.
Und dann sind sie das erste Mal geflogen und haben sich gedacht, ach Kinder, die Zeit vergeht wie im Flug. Mittlerweile ist es natürlich so, dass es selten so zach ist wie beim Flug. Das ist richtig, ja.
Trotzdem seid ihr schon geflogen eigentlich seit Beginn der Pandemie?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich habe ein Greta Thunberg-Tattoo auf der rechten Hintern packe und und mit diesem Teil setze ich mich in kein Flugzeug. Aber ich habe Gott sei Dank meine linke Arschbacke, die es doch gerne ab und zu machen wird. Ja, ich weiß es noch nicht. Es ist irgendwie, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt auch wieder darüber nachgedacht, weil es gibt ja da viele, beim Fliegen, wenn du es beim Fliegen ist es so interessant. Wir sollen jetzt eigentlich fliegen. Jeder traut sich jetzt nicht zu sagen, dass er fliegt und jeder gibt jetzt sofort an, ich fahre jetzt mit Nachtzug und so weiter. Natürlich sind 2% nur CO2-Ausstoß durch die weltweite Fliegerei. Trotzdem könnte man sagen, naja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Jetzt könnten wir als Österreicher zumindest anfangen. Gleichzeitig liest du in den Zeitungen, dass China gerade 240 neue Flughäfen baut. Da ist das relativ wurscht, dass wir jetzt sagen, wir
und fahren. Das in nur einer Stadt.
Ja.
Das in nur einer Stadt.
Also, es ist schon interessant jetzt, ehrlich gesagt. Es ist wirklich, um sein eigenes Gewissen ein bisschen zu beruhigen, was ja auch.
China baut 240 neue Flughäfen?
Ja, China baut 240 neue Flughäfen. Ja.
Ja, Wahnsinn. Was sagen wir dazu, dass wir im Achtelfinale sind? Ich habe gestern im Interview gesagt, es gibt nichts Faderes als Fußball. Das müsste ich heute wieder revidieren.
Ich habe nie Fußball geschaut, aber muss sagen, heute habe ich gespielt und es war schön im Stadtsaal, aber es hat mein Publikum in der ersten Hälfte Fußball geschaut. Ich habe ganz viele blau erleuchtete Gesichter gesehen und habe versucht,
warum
ihnen...
War aus um 19.45 Uhr?
Ja, 19.30 Uhr begonnen.
Ach so, ja.
Dann habe ich durch die schnelleren Bewegungen der blauen Gesichter gesehen, es dürfte ganz gut ausgegangen sein und dann in der Pause gesehen, wir sind im Achtelfinale. In dem Fall finde ich schon spannend, weil schon cool, oder? Ich meine, da darf man echt gratulieren. Cool.
Ich habe heute auf der Bühne gesagt, das ist für Österreicher, wir können mit Siegen überhaupt nicht umgehen. Ja, also als österreichischer Fußballfan hast du jahrelang, ich weiß sofort, wie ich reagiere, wenn wir 3-0 hinten liegen. Ja, da weiß ich genau, was ich sage, was ich mache, was ich werfe. Aber wenn wir einfach nicht weiterkommen, dein ganzer Körper hat eine Abwehrreaktion gegen diesen Zustand. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist stolz auf diese Mannschaft, aber nur bis zu dem Augenblick, wo der Marko Arnautović ein Interview gibt. Dann bricht der ganze Stolz in sich zusammen. Ja. Aber ja, das ist halt echt interessant, dass man die große Frage, das habe ich mir auch gedacht bei Arnautović und so weiter, ist, wenn du sagst, sie sind unsere Nationalmannschaft und wir sollen auf sie stolz sein, müssen die auch irgendwelche Werte vertreten, um auf sie stolz zu sein? Oder kann ich das alles ausblenden, wie ein Mensch ist? Hauptsache, er kann super Tore schießen. Kann es mir sonst völlig wurscht sein, was der sonst macht? Oder sollte ich als Nationalmannschaft zumindest eine gewisse... Grundwerte haben, wo ich sage, also unter denen sollte man nicht für dieses Land spielen. Oder ist das zu konservativ gedacht?
Ja, darf ich eine Gegenfrage stellen? Stell dir vor, du hättest einen Fußballspieler, der stets perfekt wortgewandt ist und in jedem Interview die bestmöglichen Statements abgibt, aber unfassbar schlecht Fußball spielt. Wärst du damit glücklich?
Es ist genau dieselbe Frage bei den Künstlern, bei den Sängern, bei den Schauspielerinnen und so weiter. Ist dir wurscht, dass das für ein Mensch ist, wenn er gut spielt?
Ja.
Du hast einen fantastischen Geiger, das ist aber ein Arschloch, aber es ist ein fantastischer Geiger. Mir ist natürlich lieber, es ist jemand ein Arschloch und spielt fantastisch Geige, wenn ich in sein Konzert gehe. Wenn ich mit dem verheiratet bin, natürlich nicht. Ne?
Mhm.
Was möchtest du mit der Nationalmannschaft, Klaus? Möchtest du mit denen einmal eine Zeit lang wohnen oder essen gehen? Oder, weißt du,
die sollen Fußball schießen.
Aber Moment einmal. Der einzige Unterschied ist, dieser Geiger repräsentiert nicht Österreich im Konzertsaal, sondern repräsentiert die Philharmonie.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, aber Marko Arnautović repräsentiert auch nicht mich. Nein. Ich glaube, man darf nicht davon verlangen, dass der Fußballer mich als Menschen repräsentiert. Da kann ich sagen, eine Schande für die Szene der Chirurginnen und Chirurgen. Sicher, ich glaube auch, dass Marko Arnautović kein guter Vertreter für die Fachgruppen ob Männer der Chirurgen.
Weil er geschimpft hat. Also ich bin auch sehr erstaunt, dass man jetzt beim Fußball nicht mehr du Hurensohn sagen darf.
Nein, ich meine, das war definitiv, auch wenn er es alles bestreitet. Ich meine, von den Lippenlesern kann man behalten, was man will, aber das war extrem tief, das war rassistisch und alles Mögliche, ja. Dass der Einspielsperre bekommen hat, grenzt da eher einem Wunder, ja. Okay, ich finde, aber das wäre ja nicht der erste Unfall von ihm. Du müsstest, da geht ja gar nicht, was die FIFA sagt, es geht ja eher darum, was der Trainer sagt, ja. Der hat ja begonnen mit dem Polizisten, ich kann dein Leben kaufen, und das endet ja in 1000 Sachen, die er bis jetzt von sich gegeben hat. Und ich finde persönlich, er ist wirklich ein sehr guter Fußballer, aber manchmal denke ich mir ganz ehrlich, Ja, wie weit wäre unsere Grenze nach unten möglich? Ja, würden wir jeden Faschisten auch auflaufen lassen, wenn der beidbeinig schießen kann? Ich frage halt ganz ehrlich, gibt es eine Untergrenze? Oder müsste ich beim Fußball völlig alles ausblenden und sagen, ja.
Aber entschuldige, ja. In der Politik gibt es ja auch keine Untergrenze. Warum jetzt bei den armen Fußballern?
Ja, bei der Politik haben wir jahrelang versucht, das zu ändern. Jetzt probieren wir es wenigstens mit Nationalteam. Ich möchte eine Nationalmannschaft, die besteht in denen nur mehr aus studierten Philosophen, die sich in der Kabine die 15 Minuten über Diskurse zwischen Sokrates und Platon unterhalten. Und
dann, das ist ja der Monty Python-Sketch, wo die Philosophen, also, Immanuel Kant.
Ah ja, stimmt.
Immanuel Kant, Pass an Hegel, Hegel an Sokrates.
Ja, stimmt, entschuldige. Ah, daher kommt es. Siehst du, kennst du das von Ideen? Das hast du irgendwann gesehen, wirkt sich als deine eigene hervor. Es ist.
Ist doch schön.
Naja, warte. Ich komme mit dem Sinn des Lebens als mein neues Programm heraus.
Ja, meine Lieben, wir haben jetzt 40 Minuten nächtlich geplaudert.
Ja.
Wollen wir. Brauchen wir überhaupt noch was Tröstendes?
Das ist eine sehr gute Frage. Brauchen wir überhaupt noch was Tröstendes? Wie geht es denn euch jetzt so im Podcast? Weil ich finde, das Leben, der Podcast war ja anfangs so der Trost zum zur fehlenden Außenwelt. Jetzt haben wir so viel Außenwelt und so viel Leben zurück. Jetzt ist der Podcast irgendwie.
Es ist eine Erholung von der Außenwelt.
Jetzt ist es, ja, also, aber.
Ist es euch schon zu viel? Herum?
Zu viel Außenwelt?
Ja, zu viel Menschen, zu viel Termine, zu viel.
Also, ich war jetzt letztens irgendwo weit weg und habe gespielt und bin dann mit meinem Tontechniker, sind beim Hotel angekommen. Wirklich ein, wie soll man sagen, wirklich. Ein Hotel, wo man sagt, da bleiben wir nicht lang. Und es war ein Zimmer, das schmutzig, wirklich sehr schmutzig. Also ich bin da nicht so heikel, aber es war wirklich sehr schmutzig. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, siehst du das? Das war das, was uns monatelang so gefehlt hat.
Gefehlt
was wir so vermisst haben. naja, es ist schon schön. Es ist schon schön, aber... es hat beides seine schönen Seiten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass nur schlecht war. Da bin ich schon so schnell, hätte man nicht gedacht.
Ja, wenn die Normalität normal wird und nicht mehr was Besonderes ist, ist es halt grenzt fast schon wieder ans Fade. Ne?
Ja. Ja, habt ihr euch die Zeit nach dem Lockdown auch schöner vorgestellt?
Nein, aber ich für mich ist ja, ich bin ja totaler Fan von dieser Delta-Variante, weil es ist, über uns schwebt noch der Geist der vierten Welle und des 8000. Lockdowns. Und ich glaube, deswegen ist gerade bei mir eine totale Wertschätzung gegenüber dieser Phase, weil ich irgendwie in irgendeiner Gliedmaße bei mir spürt, das ist noch nicht vorbei. Wir werden im Herbst schon wieder irgendwas, wir werden uns da wieder so treffen, so dritt. Und zwar nicht, weil wir es lustig haben, sondern weil wir wieder nicht auftreten können. Und deswegen spüre ich gerade eine unglaubliche Dankbarkeit, dank der Delta-Variante, dass wir da kurz draußen sein dürfen, Leute treffen dürfen, Leute einladen dürfen, uns begegnen dürfen, aufarbeiten dürfen. Ja, also diese Delta-Variante ist sehr wichtig.
Sozusagen das Virus als Würze der Normalität.
Genau, das ist ein schöner Titel. Aber das ist zu wieder Virus, wir sagen alles außer Corona, wir müssen einen anderen Titel nehmen. Darf ich was Tröstendes zeigen? Die Errungenschaft, ich habe eine einzige Erfindung, die ich cool finde. Kennst du diese Eiswürfeln? Das sind Eiswürfeln, kennst du das? In Plastik, die zerrinnern nicht selber im Glas, sondern kühlen es nur. Das ist die Entdeckung vor 3 Wochen in meinem Leben. Und das finde ich genial, weil das hat mich immer gestört bei allen Getränken, dass dieses Wasser vom Eiswürfel natürlich das Getränk verwässert. Ja. Und dieser Eiswürfel, der aber jetzt nicht im, das ist natürlich Greta Thunberg Bioplastik, der liegt im Gas und beeinflusst die Flüssigkeit nicht. Und ich finde sowas Tröstendes. Ich habe mir echt gedacht, das ist ein Problem, das hatte ich. Das hatte ich wirklich, war mir aber nie bewusst. Aber irgendwer, irgendein toller Erfinder hat gemerkt, dass ich das Problem habe und hat was entwickelt. Und ich bin begeistert von dem.
Ich habe was Tröstendes für all die, die diesen Eiswürfel nicht haben. Wenn der undicht wird, dann hast du einen ziemlich irreversiblen Orgenleberschaden.
Was ist da drin?
Weil der Kühlmittel drinnen ist.
Postschutzmittel. Das macht schon...
Du musst immer, schau, ich kann, du sagst mal, was Tröstendes und du gehst damit so Bad Vibrations aus dem Podcast.
Entschuldigung. Ja. Nein, wir müssen, stimmt, es muss was Tröstendes sein. Du, ich wollte mich bedanken bei euch, aber auch beim Publikum. Mich hat nach einer Vorstellung jemand angesprochen und gesagt, danke, dass ihr in unsere Wohnzimmer gekommen seid. Und das war ein Dank an uns drei.
Wir wären aber lieber in ihr Schlafzimmer gekommen, hätte ich gesagt.
Ja, aber ich wollte danke sagen, dass uns die Leute so nah an sie, an deren herangelassen haben. Das war schon schön. Weil
bedankt, wirklich. Ich habe letztes Mal Bücher unterschrieben, nach der Vorstellung viele, und da waren viele, die haben unseren Podcast. Ich habe das immer zu jedem zuerst gesagt, sie sind das, der uns schaut. Und das war
ja. Also es ist schon schön zu wissen, dass es da wen gegeben hat, dass das nicht nur ihr, also es war auch schon auch schön, dass ihr zwei da dabei seid und euch in die Augen zu schauen. Aber es ist schon auch schön zu wissen, dass es da Leute gegeben hat, die sich echt darüber gefreut haben, uns zu sehen.
Ja, oder ja, absolut. Wir haben nächste Woche die Abschlussparty.
Nächste Woche ist Abschlussparty.
Bis next Lockdown, ja. Nächste Woche, also ich freue mich was schon.
Was wir noch nicht wissen, ist, ob wir jetzt tatsächlich im Herbst weitermachen oder nicht. Aber das werden wir, glaube ich, Länge mal Breite in der nächsten Folge besprechen, ganz einfach.
Sehr gut. So machen wir das.
Ja, ich finde, das machen wir so wie die Grünen in einer Urabstimmung, weil nach letzter Urabstimmung war das alles. Ich glaube, das ist vorbei. Entschuldigung. Sag noch was.
Nein, ich wollte sagen, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge.
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.
Pandemie ist vor der Pandemie.
Ja.
Wir hören uns wieder nächste Woche. Es verabschieden sich Oma Salsa.
Einen schönen Nachmittag nach Wien.
Klaus Eckel.
Mit dieser genialen Eiswürfel-Erfindung. Gute Nacht.
Und Michael Niewarani. Prost. Nichts mehr drin.